Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Grüß dich, Andreas. Hallo.
Hallo, Tim. Ich grüße dich.
Und grüß euch da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist wieder Donnerstag. Wir sind wieder da. Liebe Pendler, ihr habt jetzt zumindest wieder mindestens eine Dreiviertelstunde, die wir euch unterhalten können. Ich habe jetzt auch schon gehört, manche wünschen sich, dass unsere Folgen länger wären. Aber irgendwie, weiß ich nicht, so Dreiviertelstunde bis 55 Minuten, das ist irgendwie unsere Zeit, oder Andreas?
Das ist unsere Zeit. Es sei denn, manchmal haben wir einen Gast, da überziehen wir dann manchmal auch gnadenlos. Aber für viele ist das wohl so eine angenehme Länge, diese 45, 50 Minuten irgendwie. Mhm. Ja, mal gucken. Wir haben ja bald wieder Gäste da.
Wollte ich gerade sagen, apropos Gast, wir haben lange keinen Gast mehr gehabt. Wenn euch draußen irgendwas in Sinn kommt, über was ihr was hören wollt, schreibt uns gerne. Oder wenn ihr einen konkreten Gast habt, den ihr gerne mal hören wollt, immer raus damit, egal wie hoch, egal wie weit, das Internet macht es möglich, wir kriegen das schon irgendwie hin. Schreibt uns einfach und wir gucken, was wir machen können.
Dann bin ich ja mal gespannt. Ja, wir haben ja schon so ein paar Ideen, wir sind so mit ein paar Leuten da im Moment am Fühler ausstrecken und dann schauen wir mal, was wir da demnächst wieder Neues bieten können sozusagen. Aber ich glaube, heute haben wir auch ein sehr spannendes Thema, oder?
Ja, finde ich auch. Also es ist ja immer so, manchmal macht man so Themen, die einem über den Weg laufen und manchmal gibt's dann auch wieder Themen, wo ich glaube, dass vielleicht der ein oder andere Berufspilot auch nochmal denkt, ach ja, so war das. Aber auch gerade, glaube ich, wird das jetzt eine Folge, wo so angehende Piloten oder junge Piloten und Pilotinnen was mitnehmen können.
Das stimmt. Ja, mit welchem Thema fangen wir an? Vielleicht, wenn wir mit einem Hubschrauber irgendwie ein Problemchen haben?
Genau. Doch wieder Bezug nehmend auf was Aktuelles. Ne? Gerade ist wieder ein Hubschrauber auf einer Autobahn stehen geblieben, wegen eines technischen Defekts. Und da haben wir uns gedacht, lass uns doch mal drüber reden, was so ein Hubschrauber am Widerstand-Start hindern kann, wo es da Kriterien gibt, harte Kriterien, die dem Piloten sagen, du darfst auf gar keinen Fall den Hubschrauber wieder starten. Oder vielleicht, du darfst den Hubschrauber unter gewissen Voraussetzungen wieder starten. Oder ein Werkstattpilot darf den Hubschrauber noch einmal überführen. So ähnlich wie bei abgelaufenem TÜV, dass man den noch mal einmal zur Werkstatt fahren darf, bis dann wieder der frische TÜV-Stempel drauf ist. So ungefähr,
ja. Oder du ihn auf den Hänger stellen musst, genau.
Ja,
genau. Ja, das Tolle ist ja, da gibt's ja auch ganz unterschiedliche Hubschrauber. Also Tim und ich, wir fliegen ja beide die H145 und wenn da irgendein Fehler auftaucht, dann sagt die gleich Ding, ich will nicht mehr. Da können wir uns gar nicht gegen wehren. Im Gegensatz zu vielen anderen Hubschraubern ist es so, da geht zwar die rote Lampe an oder die gelbe und dann entscheidet der Pilot, geht er damit fliegen oder eben nicht. Ja, bei der H145, die lässt dann einfach zum Beispiel gar keinen Startvorgang mehr zu. Aber wir können ja damit mal anfangen. Ich habe ja so ein paar Kommentare gelesen unter den Hubschraubern, die diese Woche eingeparkt haben und nicht mehr losfliegen konnten, weil es verschiedene Probleme gab. Da ist es halt immer ganz unterschiedlich. Man muss einfach sagen, ja, auch wenn dieser Hubschrauber unfassbar viel Geld kostet, ja, er kostet einfach unglaublich viel Geld, so ist es dennoch so, dass wir uns an gewisse Regeln halten müssen. Also wir können nicht immer selber entscheiden, ob wir damit fliegen gehen oder nicht, sondern wir haben zum Beispiel für viele Fehler eine sogenannte Minimum Equipment List mit dabei. Das heißt, da steht schon mal drin, darf ich mit diesem Fehler fliegen oder muss ich den Hubschrauber stehen lassen? Das ist der große Vorteil dann davon, dass der Pilot einfach in diese Liste geht, dann guckt er rein, was ist das für ein Fehler? Der Tim hat das auch schon mal in einem Podcast wunderbar erklärt, wie das mit dieser Liste funktioniert. Und dann kann ich sehen, ah, okay, pass mal auf, hier ist bei mir, weiß ich nicht, das rote Blitzlicht ist kaputt. Okay, kein Problem, ich habe noch ein weißes, ich darf also noch fliegen, zum Beispiel. Ne? So mal als ganz kleines Beispiel. Oder es ist irgendwas anderes, dann kann ich da reingehen und wenn dann da steht, nee, muss funktionieren, darf ich nicht mitfliegen, dann hat sich das Thema erledigt. Das ist eine Liste, die guckt sich auch das Luftfahrtbundesamt jedes Mal an. Oder wenn dieser Fehler gar nicht in der Liste aufgeführt ist, darf ich auch nicht mitfliegen, zum Beispiel.
Genau. Das der Hersteller gibt da diese Masterliste raus und der Operator, der Betreiber darf die dann noch so ein bisschen weiter eingrenzen, wenn ihm da so ein paar Sachen nicht passen und er sagt, na, eigentlich dürfte der Pilot damit vielleicht noch fliegen, aber mir ist das nicht so recht, weil eventuell geht dann doch was kaputt oder im Sinne von Safety möchte ich das dann doch nicht, dann möchte ich doch lieber erst jemanden drüber gucken haben. Ist selten so, weil Es ist wie bei dem Airliner, nur der Hubschrauber, der in der Luft ist, verdient Geld. Von daher wollen natürlich immer alle, dass viel geflogen wird. Aber das geht nicht immer. Und Beispiel, was du auch eben gesagt hast, bei der 145, wenn da der Computer sagt no, dann ist no. Also ich hatte es selber, ich bin ja das Wochenende wieder in der Rettung geflogen. Und wenn es kalt draußen ist, es sind einfach Computer. Und wenn denen kalt ist, dann fahren die schon mal nicht richtig hoch. Und ich hatte einfach beim Anlassen Fahrdeck-Fail. Fahrdeck, das ist die automatische Triebwerksteuerung. Und wenn die nicht funktioniert, dann lässt das Triebwerk nicht an. Und dann ist das, also wenn man ein Callcenter anruft, haben sie schon mal an ausprobiert, dann macht man das und in den meisten Fällen funktioniert das tatsächlich, ja. Und in dem Fall auch.
Ja, also wie bei Windows, sozusagen. Aber stimmt, es ist wirklich so, ne? Bei der hilft dann manchmal allen ausschalten. Und dann gibt es eben Hubschrauber, wie die 365 zum Beispiel, die haben diesen Computer nicht. Da geht dann vorne die Lampe an, die hat diesen ganzen Computerschnickschnack auch nicht. Und da hilft dann meistens nicht an aus, sondern die meint es dann ernst, dass diese Lampe leuchtet. Die leuchtet auch danach. Trotzdem könnte der Pilot diesen Hubschrauber dann hochfahren und trotzdem damit fliegen, was auch immer dann passiert, je nachdem, was für ein Lämpchen leuchtet. Und das ist bei vielen anderen Hubschraubern auch so. Also von daher ist trotzdem immer der Pilot gefragt, in letzter Instanz geht es. Weiß ich, dass das ein Fehler ist aufgrund der Kälte des Computers oder ist das jetzt einfach so? Ich hatte zum Beispiel schon mal in der Dauphin das Problem, ich konnte das Triebwerk nicht abschalten. Das war auch doof. Das war, du sitzt da und wolltest von Flight auf Idle, wir waren im Einsatz und es geht halt, das eine Triebwerk geht halt einfach nicht aus. Das hatte ich dann auch noch nicht. Ich konnte machen, was ich wollte, war in dem Moment halt einfach der Schalter kaputt gegangen dafür, der da steuert. Das passiert einfach, es ist Technik, man steckt da nicht dahinter. Und natürlich hatte ich natürlich dann auch das gleiche Problem beim Anlassen. Wenn der Schalter defekt ist, dann geht halt auch das Triebwerk nicht mehr an, weil es kriegt nicht die Information, ich soll jetzt starten. Und irgendwie haben wir es dann doch hingekriegt beim, weiß ich nicht, wie viel Versuch, dann hat die Technik den Schalter sofort gewechselt. Aber das wäre jetzt noch ein Fehler, da sage ich, okay, wenn das Triebwerk erstmal läuft, dann läuft's, dann geht's auch nicht mehr aus, weil das braucht von dem Schalter keine Info mehr, außer ja, ich bin eingeschaltet. Da mache ich mir dann keine Sorgen, mit sowas zu fliegen. Oder wenn die Technik sagt, nee, flieg auf keinen Fall damit, dann bleibe ich eben stehen und warte, bis die da sind. Ist jetzt auch kein Problem. Schwieriger wird es dann bei Sachen, wo man sagt, da ist was außen am Hubschrauber irgendwie kaputt. Mhm. Ist dir schon mal sowas passiert, dass irgendein Teil außen am Heli irgendwas war? Abgefallen, steht auf einmal weg? Keine Ahnung.
Boah, jetzt so bewusst kann ich mich nicht dran erinnern, dass da irgendwas Besonderes war. Was natürlich immer wieder mal vorkommt, der absolute Klassiker. Du stehst irgendwo und ein Fahrzeug fährt vor ein Rotorblatt. Das passiert ja, ja, immer mal wieder. Das ist so der größte Klassiker. Und das ist auch, selbst wenn man da nichts sieht, das ist ein absolutes Grounding. Also da gibt's auch keine zwei Meinungen. Wenn da ein roter Blatt gestaucht wird oder was auch immer und egal wie vorsichtig man dagegen fährt, dann ist erstmal vorbei. Dann steht der Hubschrauber und dann ist nämlich auch nicht mehr die Variante, ich fliege noch mal ein Stück, sondern dann kommt der Tieflader und dann wird das Ding aufgeladen und in die nächste Werft gebracht.
Das stimmt, da gebe ich dir recht. Einem Kollegen von mir ist das mal passiert, der ist mit einer AS-350 geflogen und die hat, so wie viele Hubschrauber das haben, an der Dauphin haben wir das auch, die hat einmal die große Pilotentür und dahinter kommt nochmal so eine kleine Tür, die geht entgegen der Flugrichtung auf. Also wenn du beide Türen aufmachst, dann hast du so richtig breit zum Einladen für die Palette was, dann schließt sich das auch so wieder. Und die war nicht richtig verriegelt und die ist im Geradeausflug, bam, mit einmal aufgegangen und dadurch, dass sie gegen die Fahrtrichtung aufgeht, schlug die halt nach richtig hinten ein sozusagen, blieb aber in der Verangelung drin, aber war halt hinüber die Tür. Der hat dann eine Sicherheitslandung gemacht, der ist auch nicht mehr weitergeflogen. Hätte man theoretisch machen können, Tür ausbauen, weiterfliegen, aber der hat gesagt, nee, mach ich nicht. Ja, ist mir jetzt alles zu unsicher und das war das persönliche Bauchgefühl von ihm und das fand ich ja auch gut, dass er gesagt hat, mach ich nicht.
Aber auch wo du gerade Bauchgefühl sagst, ne, ich halte ja unfassbar viel vom Bauchgefühl. Also ich finde ja, man sieht das halt auch manchmal oder spricht auch mit den Leuten und dann guckst du halt eben durch diese Master-Mom-Equipment-List, kann ich noch fliegen, kann ich nicht fliegen und hin und her und dann wird diskutiert, eigentlich geht's ja, aber und dann fragst du mal so, was denkst du denn so, was ist deine erste Einschätzung, was würdest du denken, ohne dass du jetzt was weißt, ja, fühle ich mich nicht so wohl mit, ja, Punkt, damit hast du eigentlich eine Entscheidung getroffen, weil wenn du in einen Hubschrauber steigst und fühlst dich nicht wohl und fliegst trotzdem, das ist nicht gut. Oh.
Das ist auch ein ganz doofes Gefühl während des Fluges, weil du denkst nur über diese eine Sache nach. Du hast nur dieses Gefühl diese ganze Zeit und weißt nicht irgendwie so. Das ist, gebe ich vollkommen recht. Das ist aber wie mit dem Bauchgefühl für Wetter, wo du denkst so, ah.
Ja. Ist generell so. Ne? Also ich hatte auch Freitag einen Flug, da sind wir noch mit dem letzten Büchsenlicht nach Gießen bei schlechtem Wetter und danach nach Köln. Und da war auch so Wetter auf der Kippe. Aber da hast du so gedacht, so okay, wir brauchen jetzt ungefähr 20 Minuten bis Siegen und dann brauchen wir nochmal 20 Minuten nach Köln und dann landest du so genau mit Sonnenuntergang in Köln und über den Rhein und das Lahntal kommst du schon irgendwie zurück und entscheidend war halt, kommen wir da über den Westerwald oder nicht. Und du kennst es selber, da stehen nicht unbedingt viele Wetterstationen, da kann man nicht unbedingt viel Info einholen und dann ist das halt auch so ein Mix aus Erfahrung und Bauchgefühl einfach, ob man das jetzt noch machen kann oder nicht. Und das hat dann Gott sei Dank funktioniert, aber das ist halt auch, das hätte auch schief gehen können, wir hätten umdrehen müssen. Aber das ist auch so eine Sache, wenn man das macht, muss man sich halt auch in der Crew einig sein und sagen, ja, wir versuchen das, wir machen das, wir haben dann ein ganz gutes Gefühl, dass es klappen könnte. Und wenn du schon losfliegst und denkst so, oh nee, das geht doch bestimmt schief, dann besser absagen.
Genau, also das erinnert mich genau an so einen Flug, den ich auch noch vor Weihnachten hatte. Nach Koblenz rüber, wo wir auch so mit dem letzten Licht irgendwie noch gerade so in Koblenz angekommen sind. Und das war schon so die letzten 5 Minuten, wie es halt immer so ist, die letzten 5 Minuten vom Ziel, da war es nochmal so richtig schlecht, so ah, hier tief und da durch und ja, komm, da gehen wir noch drüber und ach, da ist endlich Koblenz, ja. Und dann machte auch das Wetter rund um Koblenz komplett dicht mit unseren Patienten und dann haben wir einmal versucht, durchs Rheintal zu kommen, das hat nicht funktioniert wegen Sprühregen und dann haben wir uns nochmal im Flugplatz Koblenz getroffen sozusagen. Der war zum Glück noch besetzt. Dann sind wir da gelandet und haben nochmal getankt und dann uns beraten und gesagt, okay, wir probieren es jetzt nochmal. Wir haben auch mit dem Wetter telefoniert, mit dem deutschen Wetterdienst. Und der hat gesagt, die Sprühregen, die bewegen sich nicht. Die sind mal da und mal weg. So ein bisschen wie bei Super Mario. Mal ist der Regenschauer da, mal ist er aber weg, so ungefähr. Und du musst genau in der richtigen Sequenz dadurch, dass mal gerade vor dir kein Schauer mehr ist. Wir haben es dann auch geklappt, aber es war trotzdem so das letzte Stück wieder, bevor die Sicht besser würde, das war nochmal echt ein blödes Bauchgefühl, weil es war vor mir zu, ich konnte die nächste Rheintalkurve nicht mehr sehen, da war ein heller Ort und dann ich habe gedacht, oh, was mache ich denn jetzt, wenn es hier vorne zumacht und ich drehe um und hinter mir ist auch zu, wo lande ich denn im Rheintal? Ja, ganz doofe Geschichte, ja gut, aber es hat dann funktioniert, wir sind dann nach Frankfurt gekommen und dann, ja, aber es war ein blödes Bauchgefühl, wo ich mir gesagt habe, so, nee, wenn es jetzt nicht geht, dann drehe ich wieder um und fliege zurück und dann geht das eben so. Und so ist es dann halt auch manchmal wahrscheinlich, wenn man, das ist mir noch nie passiert, dass ich einen Hubschrauber irgendwo hingestellt habe und dann konnte ich nicht mehr mit weiterfliegen. Stimmt gar nicht, da fällt mir gerade, stimmt gar nicht. In dem Moment fällt es mir ein, aber da bin ich nicht selber geflogen. Da haben wir mal eine AS-350 von Portugal zurückgeflogen. Die sind ja immer zur Feuerbekämpfung, die werden ausgeliehen an Portugal zur Feuerbekämpfung. Und dann sind wir von Porto los in der Dreierformation und sind irgendwo in Frankreich sind wir dann zum Stehen gekommen, weil es war halt der Tag, warum, wir sind viel geflogen und haben da übernachtet. Nächsten Morgen gehen wir raus, geht die Kiste nicht mehr an, war das Triebwerk festgebacken. Ja, war halt einfach in der Turbine irgendwas drin vom Feuerlöschen, was dann wohl endlich jetzt sich festgesetzt hat. Also konnte nichts mehr drehen mit der Hand irgendwie, es war richtig fest. Naja, und da haben wir die Kiste stehen lassen und sind dann bei einem anderen Eichhörnchen mitgeflogen. Aber ja, das war das einzige Mal. Ansonsten lag es immer am Wetter.
Ich bin einmal in Hannover gestrandet. Da hatten wir einen Einsatz mit der Polizei in Petershagen. Das ist so äußerster Zipfel und der nächste Flugplatz ist tatsächlich Hannover. Und da sind wir dann zum Tanken hin. Und als wir wieder anlassen wollten, hatten wir auf jeden Fall eine kaputte Prime Pump. Also die braucht man, um ein Triebwerk anzulassen, um den initialen Sprit erstmal ins Triebwerk reinzukriegen. Und die hatte einen Defekt angezeigt, also hat eine Caution rausgeworfen, ein gelbes Licht, ich funktioniere nicht. Und dann haben wir geguckt und dann hatten wir auch tatsächlich Spritverlust auf dem Triebwerksdeck. Also das war irgendwo eine Schelle lose, was weiß ich, so genau weiß ich nicht mehr. Und ja. Den haben wir dann natürlich auch stehen lassen. Das war im Spätdienst und dann sind wir halt auch irgendwie, haben wir uns bei den Niedersachsen Auto geliehen und sind dann mit dem Auto wieder nach Düsseldorf und hat der Spätdienst auch bis morgens um 2 oder so gedauert. Das war eine ewige Gurkerei.
Also das heißt, dann war wahrscheinlich war die Pumpe defekt und es lief Sprit raus oder war die Pumpe okay, aber es lief Sprit raus?
Oder war die Pumpe undicht? Es kann auch sein, dass die Pumpe undicht war. Irgendwas war da mit der Pumpe. Ich weiß nur noch, dass wir die Caution hatten. Das ist aber auch wirklich schon, das war noch mit der BK. Das ist bestimmt 15 Jahre her. Also.
Ja, okay, krass. Weil die 145 kann man auch ohne Spritpumpe anlassen.
Ja, absolut. Schon mehrfach bewiesen.
Oh. Ja, genau. Ja, für die jetzt sich wundern, warum wir darüber lachen. Normalerweise steht in der Checkliste drin, Prime Pumps müssen an sein, eben um das Triebwerk anzulassen, damit es besser anläuft. Aber es soll ja sein, dass wir Menschen sind und das auch schon mal vergessen haben, irgendwie aus irgendeinem Grund. Und auf einmal lief das Triebwerk aber trotzdem auch ohne die Prime Pump. Ja, von daher. Aber gut, wenn es undicht ist, ist es natürlich super, wenn es wenigstens gemerkt hast, weil wenn da der ganze Sprit da hinten rausläuft, das ist ja auch keine tolle Sache, ja.
Nee. Ja, nee, so. Das war auch das einzige Mal wirklich, dass ich liegen geblieben bin. Wegen Wetter und so, toi, 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 bis jetzt noch nicht liegen geblieben. Aber das wird bestimmt auch nochmal kommen.
Ja, es trifft einen dann unvorbereitet sozusagen. Jetzt ist es ja so, und das hatten wir vorhin schon mal gesagt, dass es im Internet gerade irgendwie mal wieder Artikel gibt von Rettungshubschraubern, die irgendwo gestrandet sind an irgendeinem Einsatzort, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Und da gibt's auch immer wilde Kommentare und Spekulationen. Und wie kann denn es sein, dass ein Hubschrauber liegen bleibt eigentlich, ja? Es ist halt nur eine Maschine. Und die Dinger werden richtig, richtig, richtig gut gewartet. Also da kommt man auch nicht drum herum, dass man irgendwie sagt, hey, wir lassen das jetzt mal weg, die Wartung, oder machen das mal ein bisschen später. Sondern die haben feste Wartungsintervalle. Das wird aufs Kleinste, auf die Minute genau dokumentiert, wann wurde die gewartet, wann muss sie wieder in die Wartung. Und die ist halt je nach Hubschrauber und je nach Wartungsintervall alle 50 bis 100 Stunden so eine Kontrolle. Also es geht schnell, bei uns jedenfalls, dass die in die Wartung muss. Ja, und dann ist die erstmal für, je nachdem, was sie hat, 1, 2, 3, 4, 5 Tage, je nachdem, was dran ist, ist die erstmal weg und dann geht sie erst wieder in Dienst für die nächsten 50 bis 100 Stunden.
Ja, und wenn man sich auch mal überlegt, ne, auf der einen Seite, ja, ist ein hochmoderner Hubschrauber und dann kann der da nicht starten, oh mein Gott. Aber wenn irgendwo in der Luft was kaputt geht, dann können wir halt nicht eben den Hubschrauber ausrollen lassen und irgendwo am Rand mit dem Warnblinker hinstellen. Also unser Ausrollen ist eine Autorotation und das ist wirklich der absolute Worst Case. Und dann geht's halt auch nicht schön segeln nach unten, dann geht's ja schon rapide abwärts. Und das will keiner erleben, weil das ist ein absoluter Notfall, der auch nicht unbedingt mit einem heilen Hubschrauber am Boden endet. Von daher, wir brauchen diese absolute Sicherheit, dass unser Fluggerät auch von Start bis Landung sicher funktioniert. Und wenn diese ganzen Computer sagen, irgendwas stimmt hier nicht so 100%, dann lässt er das halt nicht mehr zu, den Start. Und das gilt einfach nur der Sicherheit der Crew und der Passagiere. Und daher ist das einfach essentiell. Auch wenn das im Endeffekt, wenn die Technik kommt und es war irgendwie ein marginaler Fehler, dann ist das eigentlich ganz gut, weil dann kann man es schnell beheben. Wenn sich dann rausstellen würde, oh mein Gott, wenn ihr geflogen werdet, dann wärt ihr ein Feuerball geworden. Ist im Endeffekt egal, was dahinter steckt. Man fliegt erstmal nicht. Und wenn sich das als kleines Ding rausstellt, ist das toll, dann kann man schnell wieder weg. Wenn sich es als großes rausstellt, ist es sowieso blöd, weil dann kommt der Tieflader und dann dauert es länger.
Das ist richtig. Oder es ist irgendein Teil draußen lose, weil Verkleidungsklappe, Verschluss, es geht nicht mehr zu, ist irgendwie defekt. Das heißt, dann kann sich im Flug bei viel Vorwärtswind, Vorwärtsfahrt, kann sich der Wind da drunter fangen, kann die Klappe anheben, kann sie abreißen und so weiter. Dann kann die in den Hauptrotor fliegen oder in den Fenestron hinten rein oder macht was am Leitwerk kaputt oder trifft auch noch jemanden am Boden. Das sind ja alles so Faktoren, wo man, wenn der Hubschrauber da steht, den sieht man von außen nicht und denkt sich, ja wie, da war einfach nur eine Klappe offen, kann man die nicht zumachen oder irgendwie so. Nee, da sind schon ganz ordentliche Kräfte dran und da hat man dann auch einen großen Respekt davor, wenn sowas offen oder lose ist oder einfach nicht aerodynamisch so steht, wo man einfach sagt, da kann so viel, da ist so viel Angriffsfläche, wenn mir das Teil dann abreißt im Flug, dann haben wir nichts gewonnen. Ja, dann haben wir zwar einen Patienten im Hubschrauber liegen und den in die Klinik gebracht, aber haben dadurch gleich einen neuen erzeugt Und das muss ja alles nicht sein. Von dem Ärger, den man da kriegt, mal ganz abgesehen, weil man wusste ja, dass da was am Hubschrauber dran ist und ist trotzdem gestartet, ja. Also da muss man wirklich, ja, nicht cool sein. Da muss man einfach auf sein Bauchgefühl hören und sagen, okay, Sicherheit geht vor. Ich bin nicht der Cowboy heute hier im Stall, sondern wir lassen das Pony mal stehen und warten mal ab, was die Technik dazu sagt oder uns hilft oder einen Tipp gibt oder so. Ja,
ja, genau. Das ist halt, wenn man am Boden ist, dann sind das so die Sachen, dann ist eigentlich ja auch, dann ist ja alles auch erstmal statisch, da kann ja auch erstmal so nichts passieren, ne? Also was am Boden steht, kann nicht abstürzen, grob gesagt. Von daher ist man da erstmal safe und wenn man safe ist, kann man alles in Ruhe entscheiden. Im Flug sieht das manchmal anders aus. Im Flug ist es ja auch so, dass uns der Hubschrauber manchmal sagen kann, du Pilot, ich habe da ein Problem oder ich sehe da ein Problem kommen.
Wie bei Durchfall, das muss jetzt ganz schnell gehen.
Ja, da gibt's auch verschiedene Stufen, ne?
Ja, genau.
Ja, das ist ein tolles Beispiel, Andreas, mit dem Durchfall. Ja, ne?
Super, gell?
Da kannst du jetzt mal die verschiedenen Arten der Landung, die man machen muss, anhand dieses Beispiels durchexerzieren.
Also es gibt, genau, wir machen das mal mit den Landungen, nicht mit der Toilette. Es gibt einmal die Möglichkeit, sage ich schon, aber im Handbuch ist es genau beschrieben, was ich wann bei welchem, bei welcher Meldung machen muss sozusagen. Es gibt einmal, dass ich soll, ja, so schnell wie es geht runtergehen. Ja, land immediately ist eigentlich so das Schnellste, was es gibt. Egal was da, du musst jetzt runter, du musst runter. Das ist praktisch land immediately. Dann gibt's noch die nächste Meldung, land as soon as practical. Das wäre dann praktisch, okay, du musst runter, aber du nimmst jetzt mal das nächstmögliche, weil du zum Beispiel über einem echt schlecht oder einem gut bebauten Gebiet bist, Stadt Frankfurt zum Beispiel und so weiter. Wenn du da sagst, ich muss sofort runter, dann bin ich auf irgendeiner Kreuzung. Hey, nee, du hast noch Zeit, irgendwie bis zum nächsten Sportplatz zu fliegen oder vielleicht sogar ein kleiner Flugplatz, der um die Ecke ist. Irgendwas, wo auch einer irgendwie beim Truck hinkommen kann und dich abzuschleppen, ja. Oder du kannst so lange noch weiterfliegen, bis zu deinem Ziel oder bis zu einem Flugplatz, wo du hin musst, solange du keine Vibrationen hast, komische Geräusche, komische Gerüche oder sonst irgendwas. Das wären so die drei Sachen, wo man sagt, ja, da muss ich es jetzt irgendwie einkategorieren.
Das, ich glaube, da ist ja gerade, du hast practicable gesagt und meintest possible, glaube ich.
Ja. Ja, Entschuldigung. Ich meinte natürlich possible. Land as soon as possible, na klar, ja.
Ja. Und practicable wäre dann das, dass man vielleicht noch zu seinem Zielflugplatz fliegen kann, wenn der jetzt nicht wirklich noch 2 Stunden weit weg ist.
Da hast du recht, genau so ist es daneben. Also da kommt es dann wirklich so auf die Warnmeldung ab, was kriege ich, was verlangt der Hubschrauber von mir oder wir sprechen ja auch über die Themen, was kann alles schiefgehen, wo man einfach sagt, hey, eigentlich schon beim Reservelichtchen müsste bei dir ein Lämpchen angehen im Kopf und sagen, okay, es ist nicht wie beim Auto, wir haben noch 80 Kilometer, die wir irgendwie in Ruhe entspannt fahren können, sondern wir haben dann einfach nur noch für wenige Minuten Sprit im Tank drin und wenn der weg ist, dann geht die Kiste eben aus und dann geht's runter sowieso. Und man glaubt gar nicht, wie viel Zeit man braucht, um so einen Landeanflug durchzuführen. Ja, also da geht halt auch schon mal 1, 2, 3, 4 Minuten drauf, je nachdem, wie hoch ich eben bin. Aber eigentlich kündigt sich sowas ja ab an dieser Spritmangel. Das ist ja nicht so aus heiterem Himmel. Man guckt ja da eigentlich, oder ich gucke da relativ viel hin auf die Sprituhr, auch wenn ich viel im Tank drin habe. Ich will immer genau wissen, wie viel Restzeit habe ich, ja.
Ja, und gerade bei der 145, ne, wenn wir jetzt mal so ein bisschen die Cautions, die Warnings, die Advisories durchspielen, die sind auch so ein bisschen mit der Dringlichkeit der Landung verknüpft. In der Fliegerei spricht man generell von Cautions und Warnings. Das ist so auch so eine Schwelle, wie schlimm ist jetzt was. Aus dem Auto weiß man auch, wenn eine gelbe Lampe angeht, Mist, das wird teuer, aber da kann ich erstmal kurz mit weiterfahren. Trotzdem muss ich, wenn ich gleich mal anhalte, nachgucken, was ist damit los. Wenn eine rote Lampe angeht, dann ist das immer schlecht.
Auch teuer.
Wird auch richtig teuer und da sollte ich auch so schnell wie möglich anhalten, weil wahrscheinlich geht sonst noch mehr kaputt und es wird noch teurer. Und ungefähr so ist das auch im Hubschrauber. Wenn bei uns irgendwo eine rote Lampe angeht, dann ist das wirklich, ja, ich will nicht übertreiben, aber lebensbedrohlich. Weil das ist meistens sowas wie Feuer. Feuer in der Luft oder auf See ist immer eine ganz große Gefahr. Das ist Rotordrehzahl. Wenn die Rotordrehzahl in einen Bereich kommt, wo sie zu niedrig wird, Dann haben wir da auch eine Unterdrehzahl, rote Warning. Das sind so Sachen, die sind immer ganz, ganz schlecht. Ne, sowas wie Öldruck im
Triebwerksausfall.
Triebwerksausfall, genau. Ja, Engine Fail, auch auf jeden Fall rot. Also wenn ein Triebwerks ausfällt, gerade auch bei einem einmotorigen Hubschrauber, dann ist klar, was passiert. Dann kann ich auch nicht weiter fliegen. Diese roten Sachen, die sind immer sehr eng an einer Land Immediately, aber mindestens eine Land ASAP, also as soon as possible Landung. Wenn es dann in die gelben Bereiche geht, das ist auch was, was meine Flugsicherheit beeinträchtigen kann und was vermutlich eine baldige Landung nach sich zieht. Das ist dann immer die Frage, ist das jetzt eine as soon as possible oder vielleicht auch eine practicable Landung? Vielleicht kann ich doch noch die 10 Minuten oder Viertelstunde weiterfliegen, bis ich an einem entsprechenden Flugplatz bin, wo mir eine Werft helfen kann. Und was relativ neu ist, jetzt bei der 145 auch zum Beispiel, das gibt es in älteren Hubschraubern nicht. Wir haben sogenannte Advisories. Die sind weiß, die ploppen auf und die geben uns auch schon mal so einen Hinweis. Im Moment läuft da was aus dem Ruder, das ist alles noch in den Parametern, aber wenn das so weitergeht, könnte daraus ein Problem erwachsen. Und das ist zum Beispiel ganz klassisch bei 50 Kilo, wenn ich ihn noch im Haupttank habe, ungefähr so wie beim Auto, wenn ich die Tankanzeige bekomme, bei 50 Kilo im Haupttank geht eine, nicht Low Fuel, Main Fuel Low heißt diese Advisory, die kommt in weiß und dann muss ich abchecken, bin ich jetzt wirklich bei 50 Kilo und weniger im Haupttank oder mehr? Wenn da 58 Kilo drin sind und diese Advisory kommt, dann heißt das, dass meine Anzeige nicht wirklich stimmig ist und reduziert mich in meine Restflugzeit. Das sind so Sachen, die einfach die Flugsicherheit erhöhen sollen, weil wenn der Sprit zum Beispiel mit Wasser vermischt ist oder so, kann diese Anzeige leicht fehlerhaft sein und dann stimmt halt einfach meine Restflugzeit nicht. Und dann gibt mir halt dieser Hubschrauber mittlerweile so eine Vorwarnung, dass er sagt, passt da mal genau auf. Muss nicht sein, aber vermutlich ist da was nicht ganz so richtig.
Ja, du hast da was vergessen. Du bist zu weit geflogen eben, ja. Ich habe mich erschreckt, wir haben ja eine neue R66, ich glaube vor 2 Jahren bekommen oder so. Und normalerweise ist bei Robinson, egal welchen Hubschrauber du fliegst, wenn, dann geht die Reservelampe an. Und die hatte erstmalig auch ein Lichtchen, das geht deutlich vor der Reservelampe an, ebenso ähnlich, wie du es eben beschrieben hast. Kriegst du schon mal ein Zeichen hier, Achtung, du hast zwar noch was im Tank, boah, aber denk dran, irgendwann musst du mal tanken. Ja, also ist noch weit hin. Und dann ging diese Lampe im Flug an, ich dachte so, oh nee. ja, dann hat das, ich hatte so, weil ich fliege immer ungern mit wenig Sprit. Wenig Sprit ist für mich so ein ganz blödes Gefühl, ja. Und in dem Moment, obwohl diese Lampe war gar nicht schlimm, weil wir waren ja auch in der Platzrunde, wir sind Platzrunden geflogen, Schulung, also ich hätte ja jederzeit zur Seite fliegen können. Aber du hast dann, glaube ich, noch 30 Minuten oder irgendwie sowas, ich hab's jetzt nicht genau im Kopf. Und, ja, oder gar noch ein bisschen länger. Also auf jeden Fall ohne Ende noch Kraftstoff mit dabei, kein Reservelichtchen, genug mit dabei. Und trotzdem hatte ich sofort so ein doofes Gefühl. Ich dachte, nee, jetzt lass mal die Lampe ausmachen, wir gehen trotzdem mal irgendwie tanken. Ja, deswegen versuche ich auch immer, das Maximum an Sprit irgendwie mitzunehmen, weil ich immer ein doofes Gefühl habe, wenn man leer wird. Und dann kommt noch ein Einsatz. Ja.
Das ist es halt, dann, ne?
Ja.
So. Wasser hasse.
Dann hast du. Mhm, genau, richtig, ja. Deswegen bin ich ganz froh drum, wenn ich ein bisschen mehr Sprit mitnehmen kann. Und dann nehme ich lieber ein bisschen mehr Sprit mit, bin ein bisschen schwerer, aber hab dann eben noch was, wenn die sagen, hier, du musst noch mal, oder wir fliegen Umweg wegen Wetter, oder, fühle ich mich einfach wohler.
Ja, das ist der totale Klassiker, ne? Also es gibt viele, die, die sagen, nee, ich komme da noch irgendwie hin und eigentlich müsste ich in, wenn ich aus Amsterdam komme, ich müsste eigentlich irgendwo im Bereich Mönchengladbach tanken, aber ich will nach Hangela und das geht schon. Das ist nicht mehr so weit. Das passt. Vom Gefühl her, so und so 4 Minuten, Sprit noch, ja, da komme ich noch hin. Und das ist gar nicht so lange her, da haben das auch 2 gedacht und die sind 500 Meter, keine 500 Meter vor der Schwelle, dann aufs Feldauto rotiert, weil der Sprit alle war.
Und Hubschrauber war hin.
Und Hubschrauber am Arsch.
Und die wussten, ja, und die wussten schon lange vorher, nicht, dass das nicht passt, die wussten schon lange vorher, dass sie ein richtiges Problem kriegen werden, weil die Lampe geht an und dann leuchtet die. Und wenn man dann noch gnadenlos weiterfliegt, das ist sehr mutig. Und
Nee, das ist nicht mutig, Andreas. Das ist nicht mutig, das ist bescheuert.
Lebensmüde. Ja, das stimmt. Ja, also,
mutig halte ich immer noch für ein gutes Attribut, aber mit Verstand.
Mhm. Ja, das ist, es ist wirklich totaler Quatsch. Und witzigerweise, also so witzig ist es gar nicht, man hört das immer wieder. Also ich habe auch immer noch einen Absturz im Kopf, auch von einem Hubschrauber, der ist privat geflogen mit 3 Passagieren. Der ist geflogen, bis der Tank leer war und dann ist die Kiste runtergefallen. Der konnte auch nicht autorotieren. Ich frage mich immer, warum macht man sowas? Warum? Also so sehendem Auge fliegst du da ins Verderben rein.
Ja, boah, schwierig. Also manchmal glaube ich, dass es wirklich die Kapazitäten sind. Also erlebe ich ja auch schon mal, dass Warnleuchten und Warnsignale vom Piloten nicht mehr wahrgenommen werden, wenn er voll ist. Workload bis oben, dass gewisse Sachen dann einfach nicht mehr wahrgenommen werden. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Ich glaube einfach nicht, dass man so bescheuert ist, dass man mit einer Low-Fuel-Caution immer noch lustig weiterfliegt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also niemand ist so wahnsinnig und riskiert, dass die Triebwerke aufgrund von Sprit ausgehen. Das muss irgendwo, da müssen die auf Kapazitäten zugemacht haben und das hat man dann wahrscheinlich nicht mehr mitgekriegt. Alles andere wäre Wahnsinn.
Aber auch wenn 2 Leute im Cockpit sitzen mit einer R22 und nach Bonn-Hangela wollen, dass da keiner sieht, dass da eine Lampe angeht.
Das haben die.
Schwierig.
Ich wette, die haben das gesehen. Der eine hat ja gar kein Rating und der andere hat gesagt, ja, du, ich kenne das, wir können noch. Ne, ist wie beim Auto. Wenn der Null zeigt.
Halbe Stunde
mindestens. Wenn der Null zeigt, dann kannst du immer noch 20 Kilometer locker.
Ja, genau. Genau, weil der Zeiger muss unter E wie MT stehen. Erst dann geht der Kasten.
Ja, und also. Ja. Beim Auto, es gibt ja auch diese Leute, es gibt die Leute, die tanken sofort, wenn die Tankanzeige sagt, hier geht los, ne, 50 Kilometer vorher oder je nachdem bei welchem Auto. Manche gucken, dass sie irgendwo so Richtung Null dann tanken. Ich bin eher so ein Typ, ich tank so irgendwo zwischen 0 und 20 Kilometer Rest. Und dann gibt's aber auch die fahren stumpf bis Null und gucken dann erst nach der nächsten Tanke. Meistens geht's gut.
Ja. Du bist halt nur zweidimensional unterwegs. Das Schlimmste, was dir passieren kann, kriegst du einen Strafzettel und musst ein Taxi bezahlen. Aber ansonsten.
Genau, das ist das Thema, ne? Und wenn du halt so gelernt hast und den Hubschrauber so bewegst wie ein Auto, dann kann es halt schief gehen.
Wahnsinn. Ja, also deswegen Spritmangel ist immer eine ganz schlechte Idee.
Ja.
Wovor ich. Achso,
das wollte ich noch sagen. Also, ne, null Sprit ist eine Land Immediately-Landung übrigens.
Ja, Nullsprit ist definitiv Land Immediately. Da hast du keine Entscheidungsfreiheit mehr. Das stimmt. Nee, worauf ich auch immer gucke, wenn ich irgendwo lande, dass ich meinen Hubschrauber nicht von unten mit irgendwas aufspieße.
Ja.
Das ist ja auch schon passiert. Bei mir noch nicht passiert. Ich weiß, dass es bei Kollegen passiert ist. Ich hatte bis jetzt immer unfassbaren Dusel. Also, wo ich viel gelernt habe, ist, dass bei einem Neubaugebiet, da macht man so Stäbe hin, wo die Anschlüsse, glaube ich, später hinkommen oder so, irgendwie sowas. Da bin ich auch in so einer herbstlichen Gestrüppwiese gelandet und das war wohl ein Neubaugebiet, aber da waren noch keine Häuser eben. Es war halt alles nur so Gestrüpp, was da stand. Auch ganz knapp neben so einem dicken Stahlstall, der da aus der Erde senkrecht rausguckte, wo ich gedacht habe, oh, das hätte auch schief gehen können. Also dann hätte ich halt ein Loch im Hubschrauber unten drin gehabt, weil unser Rumpf ist ja jetzt nicht irgendwie eine Panzerplatte, sondern es ist halt ein GFK-Rumpf. Und da gehen so Dinge halt auch durch, wenn man sich draufstellt, weil dann kommen von oben irgendwie ein paar Tonnen und unten steht der Stab, der sich nicht tiefer in die Erde bohren lässt, ja, und dann zack.
Ja, ja, und also der Hubschrauber ist halt weich, ne? Also muss man einfach sagen, das ist nicht, wie du sagst, nicht harter Stahl, der da vielleicht noch wie ein Hammer drauf reagiert, sondern wenn da was relativ Spitzes ist, das geht einfach bis nach oben durch.
Mhm.
Und ich hatte das auch mal. Da war ich Co-Pilot, ich habe es auch nicht gesehen, deswegen rechne ich das mal dem Piloten und mir gleich an. Wir hätten das beide sehen müssen, wir haben es nicht gesehen und sind auf einem Baumstumpf gelandet mit dem Heck, mit der BK. Also generell die 145 BK, diese Familie ist relativ flach über dem Boden, da ist nicht viel Bodenfreiheit. Und das war so ein abgesägter Baum und wir sind auf einer Wiese gelandet und dann stand die halt hinten unter den Clamshell-Doors, hatte die so ein ganz leicht eingedrückt von dem Baum.
Ah, okay.
Ja, und da haben wir dann auch mit der Technik telefoniert und die haben sich da Bilder schicken lassen und haben gesagt, ja, ihr dürft damit noch nach Hause fliegen und dann befunden wir das. Und am Ende war es Gott sei Dank eine relativ geringe Maßnahme, aber so schnell kann es gehen, ne? Also da gucken trotzdem 4 oder bei uns teilweise 6 Augen raus und in dem Einsatz, in der Hektik, man versucht alles zu machen, aber manchmal übersieht man Dinge halt auch einfach, ist so.
Ja, und vor allen Dingen, das ist ja, wenn es nicht ein frisch gefällter Baumstamm ist oder Baum ist, dann ist der ja nicht mehr so hell, sondern der wird ja auch dunkler. Wenn jetzt noch da ein bisschen Gras drumherum ist, dann nimmt es die gleiche Farbe an und so weiter. Das macht die Sache dann wirklich schwierig, ja. Das macht es echt schwierig.
Ja, und das ist Murphy's Law, ne? Du landest auf einer Wiese, ja, und da steht ein blöder, abgesägter, ja, Baum. Genau den triffst du, aber auch sowas, ja, von mittig. Ja, so ist es,
ja, halt. Oder ein Stab. Es gab ja auch schon einen Hubschrauber, gibt's ja auch ein Bild von, der ist irgendwo gelandet, das war wohl auch dichter besiedelt, würde ich jetzt einfach mal sagen, der ist beim Heck in einer Scheibe von einem PKW gelandet. Mhm. So. Hat er auch nicht gesehen. Warum auch immer. Vielleicht hat er es falsch eingeschätzt, wie weit er hinter ihm weg war, oder er hat ihn gar nicht gesehen, weil der Anflug irgendwie so war, dass das so irgendwie ausgeblendet wurde, ich weiß es nicht. Der stand halt mit dem Heck in der PKW-Scheibe dann drin. War auch doof für beide. Also der PKW hatte geparkt. Aber ja, das sind einfach so Sachen. Manchmal übersieht man auch Sachen. Auch, wie gesagt, Piloten machen Fehler. Und da kann das sehr schnell gehen.
Wo du das sagst, ne? Was mir aufgefallen ist, dass die Landeplätze irgendwie relativ klein sind. Die Landeplätze an den Krankenhäusern, die gerade die Bodenlandeplätze. Ich weiß nicht, aus welchen Zeiten die stammen. Aber wenn man sich da mittig aufs Haar setzen würde, würde das Heck immer irgendwo außen rausgucken. Und je nachdem, bei den älteren Plätzen, wenn du da nicht schön weit vorne mit der Schnauze landest, mhm, ja, dann kannst du hinten echt ein Problem kriegen.
Ja, die Point of Interest.
Genau die, ja.
Jetzt komme ich auf den Namen nicht an. Point of Interest.
Pissplätze, ja.
Ich habe Pissplätze, ja, genau. Ich komme nicht mehr drauf. Ist egal. Auf jeden Fall, da gebe ich dir vollkommen recht, die sind halt aus Zeiten, wo es die EASA noch nicht gab. Die EASA kam ja 2013 und eigentlich hätte die EASA mit ihren Vorgaben erfordert, dass all diese Landeplätze geschlossen werden. Weil die einfach bei weitem nicht diese Auflagen erfüllen, die dann seit 2013 in Kraft getreten sind. Und dann hat natürlich der Bundesminister für Verkehr gesagt, das können wir nicht machen. Wir können jetzt nicht bei allen Krankenhäusern die Dinger zumachen. Und dann wurden ja diese sogenannten Public Interest Site so rum.
Ja.
Nicht Point in Space, Public Interest Site. So, die wurden dann einfach geduldet und wabern da so weiter vor sich hin. Und ja, die sind schon sehr klein. Also musst du mit der Nase vorne dran parken, damit das Heck hinten noch irgendwie drauf ist. Und du musst senkrecht reinkommen bei den meisten. Mhm. Wenn du da versuchst, irgendwie so einen Kategorie-A-Approach zu machen, dann kann das auch schief gehen, weil da Hindernisse im Weg sind.
Ja.
So. Oder beim Rausstarten du zwischen zwei Hochhäusern durch musst, weil du dir denkst, sonst muss ich jetzt auf 400 Fuß Decision Height gehen. Hatte ich jetzt auch. Und ich dachte, hallo, was ist denn hier los? Ja. Aber es ging auch nicht anders. Wir hatten 35 Knoten Wind, ja. Ich konnte also nicht sagen, nee, wir gehen in die andere Seite oder was weiß ich. Das war auch, ich sagte, ja. Aber das sind diese alten Landeplätze eben, die einfach da sind, ja. Gut, dass wir sie haben.
Ja.
Sonst hätten echt sehr viele ein Problem.
Ja. Wir springen gerade so ein bisschen hin und her, aber ja, wenn ich jetzt nochmal an die ASAP-Landung, an die Immediate-Landung, an die Practicable-Landung denke, ganz entscheidend ist ja auch Sicherheitslandung oder Notlandung.
Ja, das ist ein sehr schönes Thema. Das ist ein sehr schönes Thema, Tim, das stimmt, ja. Wird auch gerne viel drüber diskutiert im Internet.
Mhm. Dann, was sagst du dazu? Was haben wir da für Grunddefinition, was unterscheidet diese beiden Arten von Landung?
Also eine Sicherheitslandung ist, wenn ich lande, aber nicht landen müsste, aber es zur Sicherheit mache. Zum Beispiel, das Wetter ist schlecht. Ich habe mich irgendwie festgeflogen. Vor mir ist das Wetter schlecht, auf einmal neben mir, hinter mir, dann mache ich eine Sicherheitslandung, keine Notlandung. Eine Notlandung mache ich zum Beispiel, wenn ich Feuer am Triebwerk oder im Hubschrauber habe. Dann muss ich runter, dann lande ich. Dann mache ich eine Notlandung sozusagen. Und dann darf ich auch nicht wieder starten, weil in dem Moment, wenn ich eine Notlandung mache, muss ich mir erst eine Startgenehmigung wieder einholen. Und eine Sicherheitslandung kann ich machen, ohne dass ich eine Startgenehmigung sozusagen brauche für den Wiederstart. Das ist ein ganz großer Unterschied. Deswegen, es wird ja meistens immer von einer Notlandung gesprochen, sobald irgendwie ein Hubschrauber irgendwo auf einer Wiese steht und der nicht weiterfliegen kann. Meistens ist es eine Sicherheitslandung.
Ja. Und wo musst du diese Wiederstartgenehmigung dann einholen?
Ich meine beim RP des jeweiligen Bundeslandes.
Und bei dem Grundstücksbesitzer.
Ja, das stimmt.
Das
ja.
ist, glaube ich, was in der Regel sehr oft vergessen wird.
Ja, weil normalerweise braucht man ja auch eine Genehmigung des Grundstücksbesitzers, um dort zu landen. Ja, so. Die haben wir natürlich nicht in dem Moment eingeholt, aber dann machen wir das mit der Startgenehmigung wieder gut.
Ja, ja, und bei einer Sicherheitslandung muss der natürlich auch informiert werden, dass man eventuell da sein Land beschädigt hat mit dieser Landung oder was da auch ja, mal passiert genau. ist. Aber er kann einem den Widerstand da nicht untersagen. Bei einer Notlandung sieht das anders aus. Aber das ist jetzt wirklich, das ist so eine ganz große Spitzfindigkeit. Wenn man eine Notlandung gemacht hat und da steht, dann hilft einem meistens auch der Operator und dann kommt ja eh die Technik raus und dann wird man wahrscheinlich als Pilot auch stark entlastet, nehme ich mal an. So sollte es zumindest laufen.
Ja. Ja, und vor allen Dingen die Notlandung musst du auch melden, das ist ja meldepflichtig, weil in dem Moment hast du einen Vorfall gehabt, das musst du im Luftfahrtbundesamt melden, dem Flugbetriebsprüfer sozusagen meldet man das, was da geschehen ist, da muss man über so ein Portal eine Meldung abgeben, das geht dann überall hin, wird verteilt und geht dann eben seinen Gang, dass daraus auch Statistiken gemacht werden können und auch das Luftfahrtbundesamt darüber Bescheid weiß, okay, da ist irgendwas passiert, vielleicht müssen wir nachgucken, vielleicht auch nicht, je nachdem, was es eben gewesen ist, ja.
Hm.
Aber Notlandung ist nicht schön, weil du bist gezwungen runterzugehen und das ist nicht schön.
Nee, deswegen, also in der Regel sind diese ganzen Landungen, wo immer von Notlandung vielleicht mal gesprochen wird, sind in der Regel eigentlich Sicherheitslandungen. Also kontrollierte Landungen, die einfach nur dazu dienen, dass man ein Problem hat, aber noch sicher landen kann. Notlandungen sind wirklich die, wo der Hubschrauber nicht in der Luft gehalten werden kann und an den Boden muss. Das ist dann wirklich unangenehm.
Ja, mit Feuer kannst du aber noch weiter fliegen. Willst du aber nicht.
Ja, stimmt tatsächlich, ja. Ist nicht unbedingt eine Immediate-Landung, wenn wir den Rahmen schließen wollen, sondern in der Regel bleibt es eine ASAP-Landung, wenn das Feuer gelöscht werden kann.
Genau, richtig, ja. Aber trotzdem, wir machen es im Simulator auch schon so, in dem Moment, wenn es brennt, suchen wir uns schon den ersten ja. Landeplatz, versuchen zwar noch zu löschen, aber wir haben ja auch gesehen bei diesem einen Unfall in Amerika, der ist jetzt auch, glaube ich, schon 2 oder 3 Jahre zurück, die 135, die gebrannt hat und dann das Heck dadurch abgegangen ist. Ja.
Mhm.
Und seitdem trainieren wir gar nicht mehr irgendwie weiterfliegen mit, sondern immer einfach runter, gucken, was los.
Ja, ja, würde ich, also diese Unterscheidung zwischen ASAP und Immediately, die ist ja eigentlich in unseren Breiten auch fast nicht greifbar.
Ja.
Das hat seinen Hintergrund, wenn ich in Brasilien über dem Regenwald fliege und ich habe eine Immediate-Landung, dann habe ich keine Wahl, dann muss ich in diesen Regenwald rein. Ja. Ist keine sichere Landung, weil der Hubschrauber wird sich in den Bäumen zerlegen und es wird unangenehm. Und ob ich dann gesund aussteigen kann, ist fraglich. Trotzdem sagt eine Immediate-Landung, das ist mir egal, du musst nach unten, weil sonst wird es nur noch schlimmer. Eine ASAP-Landung über so einem Regenwald sagt, selbst wenn du jetzt noch eine Viertelstunde fliegen musst, bis du einen Ort erreichst, wo du den Hubschrauber halbwegs sicher abstellen kannst, in der Lichtung oder sowas, dann flieg noch diese Viertelstunde. Das haben wir halt in Deutschland nicht oder in Europa. In Europa ja, weiß ich nicht, aber gerade in Deutschland haben wir es nicht. Da kann ich eigentlich innerhalb von 3-4 Minuten immer landen. Zumindest ein geeignetes Landefeld finden. Sagen wir es mal so. Ob ich dann in der Zeit auch gelandet bin, ist was anderes, aber in der Zeit müsste ich eigentlich ein geeignetes Landefeld finden.
Ja, es gibt im Osten doch noch Riesenwälder, wo du auch in so einen Schlamassel reinkommen könntest, wo du nicht innerhalb von ein paar Minuten wieder raus bist, weil du dann irgendwie das Ende vom Wald hast, wo immediately auch bedeuten würde, du musst in den Wald gehen. Aber da hatte ich vorhin auch während unserem Podcast schon dran gedacht, die kleinste Lücke, die du findest, musst du nehmen und wenn der Hubschrauber dabei beschädigt wird, weil sonst wird es noch schlimmer.
Ja.
Ja. Und es gibt ja die Möglichkeit, auch bei manchen Hubschraubern zu fliegen, wenn kein Öl mehr im Getriebe ist. Warum auch immer ist das Getriebe beschädigt oder warum auch immer, es tritt Öl aus. Dann kann man mit den meisten oder mit einigen, nicht mit den meisten, mit einigen, ich fliege ja nicht alle, deswegen weiß ich es nicht besser, kann man eine halbe Stunde fliegen, auch ohne Öl da drin. Oh, und das stelle ich mir schrecklich vor, dieses Geräusch. Wie das rumpelt und rappelt muss. Eine halbe Stunde bei einem Getriebe von einem Hubschrauber ohne Öl und die Zahnräder. Oh. Ja. So. Aber wenn, was machst du, wenn du keine Floats hast und du bist über Wasser oder du bist über dem Urwald? Du musst gucken, wo du runterkommst, ja. Und du hast dann nicht viele Chancen. Und Getriebe ist echt sau doof, weil wenn das stecken bleibt, dann kannst du auch nicht mehr Auto rotieren.
Nee.
Ja.
Deswegen, also so. Auch wenn da, ich glaube, das ist so eine Zulassungsvoraussetzung, dass die 20, boah, jetzt ist wieder ganz gefährlich Halbwissen, dass die zumindest 20 Minuten Notlaufeigenschaft haben oder sowas. Die meisten machen eine halbe Stunde, demonstrated, bla bla bla.
Ja.
Aber wie du sagst, also wenn ich wirklich keinen Öldruck mehr habe und ich höre, dass da auch keine Schmierung mehr ist, da in der Luft bleiben, muss ich höllisch mies anfühlen.
Mhm. Das glaube ich schon. Und du weißt auch, ey, wenn es das Getriebe vorher zerlegt, dann war's das.
Ja, ja. Dann Emergency Checklist, Landing Light on, ja.
Genau, richtig, ja. Krass. Tim, unsere 45 Minuten sind schon wieder um.
Ja, Wahnsinn.
So schnell ging das, ne?
Ja, wunderbar. Ich glaub's ja gar nicht. Haben wir es wieder getroffen. Aber es ist auch, es ist irgendwie genau so eine Zeit, die man hat, um so ein paar Sachen durchzusprechen und dann langt's ja auch irgendwie.
Das stimmt. Da haben wir jetzt heute einige, hoffentlich mit einigen Mythen vielleicht ein bisschen aufräumen können, die vielleicht dann noch unterwegs waren, irgendwie in freier Wildbahn. Ach, es war wieder schön, mit dir zu reden.
Ja, hat Spaß gemacht. Und nochmal da draußen, schreibt uns auch gerne mal, wenn ihr mal irgendwelche Situationen hattet, auch jetzt über das, was wir heute gesprochen haben, wenn euch da vielleicht was umtreibt, wo ihr euch noch drüber Gedanken macht oder was ihr teilen wollt, schreibt das gerne. Wir nehmen das gerne in der nächsten Folge oder in einer der nächsten Folgen auf und reden da mal drüber, dass wir so ein bisschen euch mit einbeziehen. Viele schreiben uns ja und dann schreiben wir halt auch zurück, aber meistens poppt es dann nicht im Podcast auf. Wo man aber sagen muss, dass bestimmt viele Dinge, die einem passiert sind, auch mal für alle gesagt werden können.
Mhm. Und was mich mal interessieren würde, jetzt so als letzten Satz, gibt es da draußen jemanden, der unseren Podcast gehört hat und daraufhin angefangen hat, eine Hubschrauberpilotenausbildung zu machen? Das würde mich mal interessieren. Ich meine, wir sind jetzt 3 Jahre dabei. Da besteht ja die Chance durchaus, dass das vielleicht einmal passiert ist, der vielleicht sogar schon die Ausbildung fertig hat. Also wenn es jemand gibt, schreibt uns mal über Instagram bitte was, das würde mich interessieren.
Ja, gutes Schlusswort.
Super. Tim, vielen Dank dafür.
Danke dir, dank euch da draußen. Bleibt stabil, wir hören uns in 2 Wochen.
So machen wir das, passt auf euch auf und einen schönen Donnerstag. Bis dann.
Tschüss.
Ciao.